Die für heute geplante Episode zum Thema Brustkrebs wird auf 2026 verschoben. Aus aktuellem Anlass widmet sich die heutige Folge vollständig der Neubewertung der menopausalen Hormontherapie durch die FDA und ihrer Bedeutung für Wissenschaft, Geschichte, Politik und die klinische Versorgung. Hallo und herzlich willkommen zu Bewegtes Leben, dem Wissenspodcast rund um Bewegung, Gesundheit und Gesellschaft mit einem besonderen Fokus auf geschlechtersensible Perspektiven. Mein Name ist Dr. Christine Lohr und ich begrüße alle HörerInnen zur aktuellen Folge. Im Mittelpunkt steht heute die Neubewertung der Hormontherapie durch die FDA. Die Entscheidung berührt wissenschaftliche, historische und politische Ebenen und beeinflusst die Versorgung von Frauen in der Lebensmitte weltweit. Die Episode ordnet ein, worauf diese Neubewertung basiert, wie sie im Kontext der Forschungsgeschichte zu verstehen ist und welche strukturellen Ursachen dazu geführt haben, dass die menopausale Hormontherapie über 2 Jahrzehnte verzerrt wahrgenommen wurde. Was hat die FDA konkret beschlossen? Ein nüchterner Überblick. Bevor wir jetzt zum Inhalt der Entscheidung kommen, lohnt sich ein Blick auf den Ablauf. Im Sommer 2025 fand ein Beratungspanel der FDA zur menopausalen Hormontherapie statt. Das Panel befasste sich jetzt mit verschiedenen Aspekten dieser Therapie, darunter Risiken und Nutzen systemischer und auch nicht systemischer Präparate. Unterschiede nach Dosierung, Applikationsform und Alter beim Beginn der Therapie. In den öffentlichen Kommentaren wurden lokale, also vaginal applizierte Östrogenpräparate mehrfach als sehr sicher hervorgehoben. Kritisiert wurde jedoch, dass das Panel nicht als reguläres Advisory-Komitee stattfand und die Transparenz des Verfahrens begrenzt war. In der Pressekonferenz im November 2025 stellte die FDA dann eine weitreichende Neubewertung der Hormontherapie vor und sprach sowohl über lokale als auch über systemische Präparate. Dabei wurden beide Bereiche zum Teil gemeinsam diskutiert, obwohl ihre Evidenzgrundlagen unterschiedlich sind. Mehrere ExpertInnen kritisierten, dass in der offiziellen Kommunikation Aussagen aus unterschiedlichen Datenbereichen miteinander vermischt wurden. Zudem gab es Hinweise zu kardiovaskulären Effekten oder zur Demenzprävention, für die es bei systemischer Hormontherapie keine eindeutige Beleglage gibt. Diese Mischung aus begrenzten Paneldaten, verfahrenstechnischer Kritik und sehr breit formulierten Aussagen in der Pressekonferenz bildet den Hintergrund, vor dem die aktuelle Entscheidung der FDA eingeordnet werden muss. Was hat die FDA im November konkret beschlossen? Sie hat eine Initiative gestartet, um die bisherigen sogenannten Blackbox-Warnungen auf Hormonersatztherapiepräparaten zu überarbeiten. Zur Einordnung: Was sind Blackbox-Warnungen? Eine Blackbox-Warnung ist die schwerwiegendste Sicherheitswarnung für ein Medikament, gekennzeichnet durch einen deutlichen schwarzen Rahmen. Sie weist auf das Risiko schwerer möglicher tödlicher Nebenwirkungen hin. Vergleichbares gibt es in Europa bzw. in Deutschland nicht. Was bedeutet jetzt diese Initiative? Die FDA fordert jetzt die Hersteller auf, ihre Produktinformationen zu aktualisieren und veraltete Warnhinweise zu entfernen. Wichtig ist, diese Anpassung betrifft nicht den gesamten Beipackzettel, sondern bezieht sich ausschließlich auf die zusätzliche Blackbox-Warnung, die seit den frühen 2000er Jahren das zentrale Risikosignal darstellt. Entfernt werden sollen insbesondere die Warnhinweise zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Brustkrebs und möglichen demenziellen Entwicklungen. Bestehen bleibt lediglich der Hinweis zum Endometriumkarzinom bei einer sogenannten Östrogenmonotherapie, sofern die Gebärmutter vorhanden ist. Was bedeutet das? Endometriumkarzinom bedeutet Gebärmutterkörperkrebs. Wenn eine Frau noch eine Gebärmutter hat und nur Östrogen einnimmt, kann die Schleimhaut über längere Zeit stark anwachsen. Dieses ungebremste Wachstum erhöht das Risiko, dass sich Zellen verändern. Deshalb gilt, Östrogen allein ist nur dann sicher, wenn keine Gebärmutter mehr vorhanden ist. Alle anderen Personen benötigen zusätzlich ein Gestagen wie mikronisiertes Progesteron, das die Schleimhaut schützt. Kurz, Östrogen stimuliert, Progesteron schützt. Die formale Etikettenänderung erfolgt erst nach Prüfung durch die FDA. Bis dahin bleiben die alten Beipackzettel bestehen, gelten aber bereits als wissenschaftlich überholt. Warum ist das Ganze jetzt eigentlich international relevant? Auch wenn die Entscheidung formal nur für die USA gilt, haben FDA-Bewertungen globalen Einfluss. Viele Fachgesellschaften orientieren sich an FDA-Sicherheitsbewertungen, weshalb die Neubewertung auch die Diskussion in Europa beeinflussen wird. Stellt sich jetzt die Frage, worauf stützt sich die Entscheidung und was ist davon tatsächlich gut belegt? Die Neubewertung verweist auf mehrere Forschungsbereiche, in denen sich die Sicht auf die Hormontherapie deutlich verändert hat. Was zeigt die aktuelle Forschung? Erstens, Frauen, die eine systemische Hormontherapie früh beginnen, also innerhalb der ersten 10 Jahre nach der Menopause oder vor dem 60. Lebensjahr, zeigen in mehreren Studien günstigere Ergebnisse hinsichtlich der Gefäßfunktion, des Knochenstoffwechsels und der Symptomlinderung. Diese Effekte beziehen sich vor allem auf moderne, niedrig dosierte oder transdermale Präparate und gelten nicht per se als generelle Herzinfarkt- oder Schlaganfallprävention. Zweitens. Viele der älteren Risikodaten basieren auf Frauen in einem deutlich höheren Alter und auf Präparaten, die heute kaum noch genutzt werden. Die Ergebnisse lassen sich daher nicht automatisch auf Frauen in der Lebensmitte übertragen. Drittens. Östrogen beeinflusst Gefäße, Gehirn, Knochen, den Stoffwechsel, Schlaf und die Stimmung. Ein Absinken des Spiegels kann diese Bereiche beeinflussen. Wenn indiziert, kann eine früh begonnene Hormontherapie bestimmte Veränderungen abmildern. Allerdings ersetzt sie nicht die Bedeutung von Schlaf, Bewegung, Ernährung und Stressregulation. Ein oft diskutierter Punkt ist die Frage, ob sich das Brustkrebsrisiko ab 5 Jahren Hormontherapie erhöht. Statistisch sichtbar werden kann ein kleiner, relativer Risikoanstieg tatsächlich nach mehreren Jahren Therapie. Allerdings basiert diese Erkenntnis überwiegend auf älteren Präparaten, insbesondere synthetischen Gestagenen wie dem MPA. Moderne Anwendungen, vor allem transdermales Östrogen in Kombination mit mikronisiertem Progesteron, zeigen ein günstigeres Risikoprofil. Um diese Zusammenhänge jetzt besser einordnen zu können, ein kurzer Ausflug in die Statistik. Die Unterscheidung zwischen relativem und absolutem Risiko ist wichtig. Relatives Risiko beschreibt eine prozentuale Veränderung im Vergleich zu einer Referenzgruppe. Absolutes Risiko beschreibt dagegen die tatsächliche Wahrscheinlichkeit, dass ein Ereignis eintrifft. Selbst wenn das relative Risiko leicht ansteigt, bleibt das absolute Risiko in den meisten Fällen niedrig. Ein Beispiel: Wenn in einer Vergleichsgruppe 3 von 1000 Frauen innerhalb eines bestimmten Zeitraums an Brustkrebs erkranken und in einer Hormontherapiegruppe 4 von 1000 Frauen, dann entspricht das einem relativen Risikoanstieg von etwa 30%. Das klingt zunächst gewaltig. Aber das absolute Risiko steigt nur um einen zusätzlichen Fall pro 1000 Frauen. Fachgesellschaften wie die European Menopause and Andropause Society, kurz EMAS, betonen daher, dass das Brustkrebsrisiko unter einer Hormontherapie individuell bewertet werden muss und nicht allein von einer starren Jahresgrenze abhängt. Entscheidend sind hier die Art des Gestagens, das Alter beim Beginn der Therapie und die ganz individuellen Risikofaktoren. Bei systemischer Hormontherapie spielt die Applikationsform vor allem für vaskuläre Risiken eine Rolle, nicht für das Brustkrebsrisiko. Lokale, also vaginal applizierte Östrogene wirken hingegen kaum systemisch und erhöhen das Brustkrebsrisiko nicht. Die Vorstellung einer festen 5-Jahres-Schwelle, nach der das Risiko automatisch hochspringt, entspricht also nicht der heutigen evidenzbasierten Einschätzung. Was ist bei einigen Aussagen der FDA jetzt kritisch zu sehen? Aussagen zu Gesamtsterblichkeit oder zu Demenzprävention werden von Fachleuten differenziert bewertet. Für Demenz gibt es keine belastbare Evidenz, die eine präventive Wirkung systemischer Hormontherapie belegt. Randomisierte Studien zeigen hier keine konsistenten Vorteile. Einige Aussagen im begleiteten Factsheet der FDA, etwa zu Bevölkerungswirkung oder kognitiven Effekten, basieren nicht auf robusten Daten zur systemischen Hormonersatztherapie. Mehrere ExpertInnen kritisieren, dass lokale Sicherheit und systemische Wirkung in der offiziellen FDA-Kommunikation teilweise vermischt wurden. Schauen wir jetzt noch einmal zurück. Die WHI. Was lief eigentlich damals schief und warum ist das bis heute relevant? Bevor wir jetzt in die Details einsteigen, ein ganz zentraler Punkt. Die weltweite Risikowahrnehmung beruhte nicht auf der gesamten WHI, der sogenannten World Health Initiative, sondern auf einer spezifischen Teilstudie zur Hormontherapie. Was wurde untersucht? Diese Teilstudie war eine Präventionsstudie, nicht zur Behandlung von Wechseljahresbeschwerden. Sie untersuchte die Frage, ob eine Hormontherapie chronischen Erkrankungen wie Herzinfarkt, Schlaganfall und Osteoporose vorbeugen kann. Die Teilnehmerinnen damals waren im Durchschnitt 63 Jahre alt, viele sogar über 70. Die Präparate, die zum Einsatz kamen, waren konjugierte equine Östrogene und ein synthetisches Gestagen, das MPA. Beides Präparate, die in dieser Form heute kaum noch verwendet werden. Was wurde gefunden? In der Kombinationsgruppe, das heißt in der Östrogen-Gestagen-Gruppe, zeigte sich ein leicht erhöhtes Brustkrebs-Diagnoserisiko, ein erhöhtes Thromboserisiko, ein reduziertes Risiko für osteoporotische Frakturen und ein reduziertes Risiko für Darmkrebs. Die Östrogen-Monotherapie-Gruppe zeigte kein erhöhtes Brustkrebsrisiko, in manchen Analysen sogar ein etwas niedrigeres. Was lief damals kommunikativ schief? 2002 wurden die Ergebnisse ganz abrupt und ohne Kontext kommuniziert. Das heißt, Altersstruktur, Präparate, das Studiendesign, all das ging verloren. Es entstand ein Risikonarrativ, das die Datenlage verzerrte und sich tief in der Versorgungspraxis bis heute verankerte. Warum ist das heute relevant? Die Warnungen stützen sich also auf eine Population, die nicht der Zielgruppe heutiger Hormontherapie entspricht. Die FDA korrigiert heute also diese Fehlinterpretation. Schauen wir uns jetzt die Art der Kommunikation an. Warum ist der Ton eigentlich so scharf? Die öffentliche Kommunikation der FDA zur Neubewertung der Therapie fällt durch eine ungewöhnlich starke Emotionalität auf. Die Behörde spricht nicht nur über aktualisierte Evidenz, sondern nutzt Formulierungen, die weit über eine rein medizinische Einordnung hinausgehen. Aussagen wie Hormontherapie hat Ehen gerettet oder verhindert, dass Kinder ohne Mutter aufwachsen, markieren eine kommunikative Zuspitzung, die durchaus aufhorchen lässt. Diese Aussagen zeigen, dass hier nicht allein über wissenschaftliche Korrekturen gesprochen wird, sondern über gesellschaftliche Bedeutungen, Rollenbilder und politische Botschaften. Diese Rhetorik wirkt zunächst unterstützend, transportiert aber zugleich ein tradiertes Rollenbild, denn sie stellt die weibliche Gesundheit in einen familiären oder relationalen Kontext und suggeriert, der Wert einer Hormontherapie bemesse sich an ihrer Wirkung auf die Partnerschaft, Stabilität und Fürsorge. Das verschiebt die Perspektive, und zwar weg von der gesundheitlichen Autonomie der Frau hin zu ihrer Funktion innerhalb sozialer Strukturen. Solche Formulierungen reproduzieren Narrative, die Frauen in erster Linie über ihre Beziehung zu anderen definieren und nicht über ihre eigene Gesundheit oder Lebensqualität. Zusätzlich trat Robert Kennedy Jr. auf, eine politisch polarisierende Figur. Das verstärkte den Eindruck, dass politische Motive die Kommunikation beeinflusst haben. Was fehlte, war die Benennung struktureller Ursachen, und zwar Unterrepräsentation jüngerer Frauen in Studien, falsche Altersgruppen, veraltete Präparate, fehlende geschlechtersensible Analysen. Fachleute kritisieren zudem die Nutzung teils 40 Jahre alter Studien im Factsheet ohne Kontext zu damaligen Präparaten, die Vermischung lokaler und systemischer Daten und die Abweichung vom üblichen FDA-Kommunikationsstil. Eine moderne Perspektive erfordert eine nüchterne, klare und evidenzbasierte Einordnung. Bestätigt wird jetzt diese Kritik auch durch die aktuelle Stellungnahme der EMAS. EMAS begrüßt zwar die Entfernung der Blackbox-Warnungen als längst überfällige Korrektur, warnt jedoch ausdrücklich vor einer neuen Form der Übertreibung. Die Fachgesellschaft betont, dass die menopausale Hormontherapie wirksam zur Behandlung vasomotorischer Symptome, zur Verbesserung von Schlaf und Stimmung sowie zur Prävention von Osteoporose eingesetzt werden kann. Nicht indiziert ist die Therapie jedoch rein zur Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, kognitivem Abbau oder Demenz sowie als Anti-Aging-Therapie. EMAS unterstreicht, dass moderne menopausale Versorgung individualisiert, differenziert und evidenzbasiert erfolgen muss und nicht durch vereinfachte Botschaften in eine ganz andere Richtung verzerrt werden darf. Was bedeutet jetzt die Entscheidung für Frauen in der Lebensmitte? Hier einige wichtige Aspekte. Die Neubewertung schafft zunächst mal Raum für fundierte Gespräche. Und zwar besonders für Frauen in der frühen Menopause. Transdermale Östrogene und bioidentisches Progesteron haben ein anderes Risikoprofil als ältere Präparate. Und FDA-Entscheidungen sind global relevant, da sie Fortbildungen, die ärztliche Wahrnehmung und Gesprächsbereitschaft beeinflussen, auch ohne formale Bindung. Und die nächste Frage, was bedeutet das jetzt für die klinische Praxis? Die heute praktizierende Ärztegeneration wurde in einer Zeit ausgebildet, in der die WHI-Narration dominierte. Viele klinische Herausforderungen resultieren bis heute daraus. Die FDA-Entscheidung kann jetzt also ein Anstoß sein, systemischer zu denken und moderne Daten stärker einzubeziehen. Fassen wir kurz zusammen. Die FDA setzt ein sehr wichtiges Signal. Die Neubewertung korrigiert alte Fehlinterpretationen, benennt aber nicht alte strukturelle Probleme in Forschung und der Versorgung. Die Hormontherapie ist ein sinnvoller Baustein im Rahmen der modernen Gesundheitsversorgung. Doch die Basis bleibt Bewegung, Schlaf, Ernährung und Stressregulation. Zum Abschluss noch einige Gedanken zum Thema Versorgungsgerechtigkeit. Wie erwähnt, ist die Hormontherapie inzwischen ein Teil moderner, geschlechtersensibler Gesundheitsversorgung. Eine fundierte Beratung und Behandlung sollte allen Frauen zugänglich sein. Und zwar ganz unabhängig vom Versicherungsstatus oder den finanziellen Möglichkeiten. In den vergangenen Jahren sind vermehrt spezialisierte Hormonsprechstunden entstanden, die vor allem als Selbstzahler oder Privatangebote verfügbar sind. Das kann zu unterschiedlichen Zugängen führen. Eigenverantwortung bleibt wichtig, doch sie setzt auch voraus, dass Wissen, Zeit und die grundlegende medizinische Versorgung verfügbar sind. Eine gute, evidenzbasierte Versorgung in diesem weichenstellenden Lebensabschnitt sollte sich daher nicht an finanziellen Ressourcen entscheiden, sondern an Wissen, Struktur und systemischer Verantwortung. Bewegtes Leben entsteht unabhängig und mit hohem Rechercheaufwand. Wer diese Arbeit unterstützen möchte, findet dazu die Möglichkeit auf meiner Webseite christinelohr.de. Zum Abschluss dieser Folge und auch zum Abschluss dieses Jahres ein ganz herzliches Dankeschön für fast 12 Monate Interesse und Austausch. Bewegtes Leben wächst durch alle, die diese Themen mitdenken und mittragen. Ein herzlicher Dank gilt auch Isabel Räther von Raw Picture Studios für den klaren Sound und die kontinuierliche Zusammenarbeit. Gemeinsam schaffen wir Raum für neue Perspektiven und echte Vielfalt, denn Veränderung beginnt dort, wo wir sie sichtbar machen.